Equity Theory. Die Equity- bzw. Gerechtigkeitstheorie wurde von Adams 1965 entwickelt. Kern der Theorie ist die These, dass Menschen nur dann Beziehungen eingehen und aufrechterhalten, wenn Verteilungsgerechtigkeit besteht, wenn sie also eine faire Gegenleistung für ihren Einsatz bekommen. Menschen führen am Arbeitsplatz Vergleiche im Hinblick auf Gerechtigkeit durch. Diese finden in einem sozialen Kontext statt. Dabei ist entscheidend, welchen Einsatz, Input, zum Beispiel Anstrengung, Wissen, Können, Loyalität, Zeit und welchen Ertrag, Outcome, zum Beispiel Gehalt, Sozialaufwendungen, Lob, Verantwortung, berufliche Perspektive, Mitarbeiter bei sich und bei bedeutsamen anderen Personen wahrnehmen. Letztere können eine konkrete Person, eine Gruppe konkreter Personen, zum Beispiel die Kollegen in der Abteilung, oder die Abstraktion einer größeren Menge von Personen sein, zum Beispiel die Arbeitnehmer in einem bestimmten Tarifgebiet. Die Vergleichspersonen besitzen aber zumeist einen ähnlichen Rang wie die Person, die den Vergleich durchführt. Frau Kopf aus dem Fallbeispiel könnte sich zum Beispiel mit anderen ehemaligen Praktikanten der Agentur vergleichen. Was als relevanter Input oder Outcome angesehen wird, hängt von der spezifischen Vergleichssituation ab. Es können zwei Formen der Unausgeglichenheit entstehen. Wenn der Outcome der Person im Verhältnis zu ihrem Input kleiner ist als bei anderen, so besteht eine Unterbezahlung. Ist das Verhältnis der Person größer als bei anderen, dann herrscht eine Überbelohnung. Kommt es zu einem der beiden Ungleichgewichte, so kann die Person verschiedene Strategien einsetzen, um dieses zu beseitigen. Erstens kann sie ihren Input verändern. So könnte Frau Kopf zum Beispiel weniger lang oder engagiert arbeiten. Zweitens kann eine kognitive Umbewertung vorgenommen werden. Frau Kopf könnte die Einschätzung des eigenen oder des fremden Inputs bzw. Outcomes verändern. Auch ist es möglich, dass die Vergleichspersonen gewechselt werden. Statt mit den Kollegen, die in der Projektgruppe mit den kulturellen Kunden arbeiten, könnte sich Frau Kopf mit den Personen vergleichen, die ebenfalls für Kunden aus der Wirtschaft tätig sind. Viertens kann versucht werden, dass die Vergleichspersonen ihren Input oder ihr Outcome verändern. Frau Kopf könnte der Geschäftsleitung vorschlagen, dass für Kulturprojekte weniger Bonus ausgeschüttet wird. Fünftens kann Frau Kopf das Feld und damit die Vergleichssituation verlassen und zum Beispiel zu einer anderen Agentur wechseln. An der Gerechtigkeitstheorie sind verschiedene Punkte zu kritisieren. Sie geht zum Beispiel davon aus, dass sich Menschen rational verhalten, was nicht immer der Fall ist. Weiterhin berücksichtigt sie nur die Verteilungsgerechtigkeit. Andere Gerechtigkeitsarten, wie die prozedurale oder die interaktionale Gerechtigkeit, werden hingegen nicht beachtet. Bei der prozeduralen Gerechtigkeit handelt es sich um die wahrgenommene Fairness der Prozesse, die zur Verteilung der Ergebnisse führt. Bei der interaktionalen Gerechtigkeit handelt es sich um die Fairness, die bezüglich des sozialen Verhaltens, zum Beispiel des Vorgesetzten, empfunden wird. Darüber hinaus sind die meisten Studien zur Equity-Theorie im Labor durchgeführt worden, zum Beispiel von Mauday 1979 oder Greenberg 1982. Außerdem konnte die Theorie eher für Situationen, bei denen Unterbezahlung statt Überbelohnung vorliegt, bestätigt werden. Siehe dazu Pritchard und andere 1972 sowie Campbell und Pritchard 1976. Zielsetzungstheorie. Die Zielsetzungstheorie von Locke und Latham 1990 geht davon aus, dass Ziele zu höherer Leistung führen können. Besondere Relevanz werden dabei zwei Aspekten zugesprochen, der Zielschwierigkeit und der Zielspezifität. Herausfordernde Ziele, die aber erreichbar sind, sollen zu besseren Leistungen führen als mittlere oder leicht zu erreichende Ziele. Gleiches soll für präzise und spezifische Ziele gegenüber allgemeinen und vagen Zielen gelten. Vermittelt werden die positiven Leistungseffekte der Ziele durch verschiedene Variablen. Eine Variable ist die Anstrengungsbereitschaft. Durch die herausfordernden und präzisen Ziele sollen sich die Beschäftigten mehr anstrengen, das heißt mehr Energie für den Beruf mobilisieren. Diese Anstrengung soll wiederum zu höherer Leistung führen. Weiterhin sollen sich die Mitarbeiter ihrer Aufgabe mit mehr Ausdauer widmen, aktivierter sein und ihre Aufmerksamkeit stärker fokussieren. Die Aufmerksamkeit wird durch das Ziel geleitet. Voraussetzung für diese positiven Effekte auf die Leistung ist aber, dass die Ziele durch die Mitarbeiter akzeptiert werden und dadurch eine Zielbindung entsteht. Weitere Variablen, die die Mediation zwischen den Zielen und der Leistung moderieren, sind auch im gedruckten Buch in Abbildung 10.5 aufgeführt. So sollen die Mitarbeiter über ausreichende Fähigkeiten für die Zielbearbeitung verfügen. Weiterhin ist es günstig, dass sie Feedback über Teil- und Zwischenergebnisse erhalten. Diese Variable ist uns bereits aus dem Job Characteristics Model bekannt. Nur durch Feedback erfahren die Mitarbeiter, ob sie sich auf einem angemessenen Weg der Zielerreichung befinden. Weiterhin sollten die Mitarbeiter alles von der Organisation zur Verfügung gestellt bekommen, was sie für die Zielerreichung brauchen. Dazu gehören zum Beispiel adäquate Werkzeuge, Materialien, Arbeitsmethoden und eine entsprechende Arbeitsumgebung. Positiv an der Zielsetzungstheorie ist zu bewerten, dass sich viele Aussagen in konkrete Handlungsanweisungen für Führungskräfte übersetzen lassen. Diese können zum Beispiel in Zielvereinbarungsgesprächen genutzt werden. So sollten Führungskräfte zum Beispiel die Ziele gemeinsam mit den Mitarbeitern festlegen und ihnen regelmäßig Feedback geben. Die Theorie gilt darüber hinaus für Individuen als gut gesichert. Für Gruppen trifft dies nicht in gleichem Maße zu.